Sacharja 6, 9 bis 15. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Nimm Gaben von den Weggeführten von Heldai und von Tobia und von Jedaja und geh an diesem Tag, geh in das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind. Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des Hohepriesters Joshua, des Sohnes Jozadaks, und sage ihm, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und die Krone soll dem Heldai, dem Tobia und dem Jedaja und der Gnade des Sohnes Zephanias im Tempel des Herrn zum Gedächtnis sein. Und ferne werden kommen und am Tempel des Herrn bauen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr, der Heerscharen, mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr aufmerksam auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hören werdet.
Das Gericht über die Völker, so hat diese achte Vision, das achte Nachtgesicht geschlossen. Aber das ist nicht das Ziel Gottes. Wir haben es ja in dem Begriff erfasst, herrichten, etwas vorbereiten. Da kommt noch etwas, da kommt das Entscheidende. Wir müssen es personal fassen, da kommt der Entscheidende. Die Königsherrschaft, alles dient diesem Ziel, die Herrlichkeit des Christus. Die Heilsgeschichte hat ihren Gipfel, ihre Erfüllung, ihre Ewigkeit, nicht in Zuständen, sondern in einer Person. Wenn man zum Beispiel in den Suren des Koran, da ist ja viel vom Paradies und von der Ewigkeit und der Vollendung die Rede. Da geht es immer um Umstände und Zustände, was alles schön sein wird und wie herrlich das sein wird und was den Männern da alles an Freuden blüht. Die Frauen kommen gar nicht vor. Paradies im Islam ist nur für Männer. Frauen sind Gespielinnen und Bedienerinnen und dann gehen die wieder. Ob die ein Extra-Paradies hat, ich weiß nicht. Die ganze Geschichte gipfelt und läuft zu auf den Christus. Wenn es in Römer 10, Vers 4 heißt, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Das Gesetz Gottes, das sind jetzt nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern das Gesetz, das meint den gesamten Gotteswillen. Den gesamten Gotteswillen. Und des Gesetzes Ende, das heißt nicht, mit ihm ist jetzt alles aus, sondern ist das Ziel, Telos. Auf das läuft alles zu. Erstens die Krönung als Zeichen. Zweitens der Gekrönte und drittens die endgültige Herrschaft, die Krönung als Zeichen und des Herrn Wort geschah. Das ist nicht so eine Formel, sondern wenn das steht, dann beginnt wichtigstes Neues. Die Schöpferwort, schaffendes Wort, das Wort Gottes enthält, wenn er spricht, das sind keine Informationen. Ich teile dir auch das und das mit. Sondern das Wort Gottes ist ein herstellendes Wort, von Anfang an. So er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Das Wort Gottes ist die einzige Kraft in diesem Universum, wo wirklich Neues geschaffen wird. Das ganze Universum ist durch das Wort geschaffen. Er sprach und es ward. Das Wort Gottes ist neu schöpfende Kraft. Bis heute ist das so. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist die einzige Kraft, die Menschenherzen zu verändern vermag. Die einzige. Wir können das nicht selber. Wie oft haben wir es versucht, unsere Art zu ändern, unser Verhalten zu ändern. Und dann trifft uns des Herrn Wort und dann geschieht Neues. Dann geschieht Neues. Ich denke an diesen Bruder, der war viele Jahre lang in der Alkoholabhängigkeit. Er hat seine Familie an den Rand des Ruins gebracht und sich selber und seine Gesundheit. Und eines Tages hat ihn ein Nachbar eingeladen. Da war im Dorf eine Zeltevangelisation und er war schon dreiviertel beduselt und ist eben mitgegangen und ist da blöd auf seiner Bank gehockt. Und einer hat ihm am Eingang, da standen Leute zur Begrüßung, die haben jedem ein Kärtchen mit dem Bibelwort gegeben. Und er hat ihm das in die Tasche gesteckt. Er hat überhaupt nichts mitbekommen von dieser Evangelisation, ist zeitweise eingeschlafen. Und als er dann wieder einigermaßen nüchtern war am nächsten Morgen und hat da in seine Tasche gegriffen, da zieht er dieses Kärtchen raus, heute so ihr seine Stimme höret. So verstockt eure Herzen nicht. Da hat ihn das Wort Gottes getroffen. Das hat sein Leben radikal verändert. Radikal. Wo uns das Wort trifft. Paulus fasst ganz kurz zusammen, des Herrn Wort geschah. Dieses Schöpfertun. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören des Wortes Christi. Da geschieht Neues. Und nur da. Ist wichtig, nicht durch unser Tun. Das gehört mit dazu, wo dieses Neue mein Leben ergriffen hat, wo ich neu geworden bin, da wird natürlich auch mein Handeln und Tun neu. Deshalb, wo sitzt denn der Schaden heute bei uns in der Christenheit, wenn wir es einmal so lapidar sagen? Es sitzt in dem, wie es 500 Jahre lang nach Malachi in Israel geheißen hat, ist denn kein Wort des Herrn da. Es gibt sehr, sehr wenig klare Verkündigung. Sehr wenig. Jetzt sage ich einmal so, das ist das, menschlich gesprochen, das Erfolgsgeheimnis der Langensteinbacher Höhe. Nicht, dass sie da, es ist auch schön, die Räume und was da alles für Annehmlichkeiten sind, sondern das Entscheidende ist, hier bemüht man sich um eine klare, eindeutige Wortverkündigung. Da geschieht Neues. Ihr könnt unsere normalen Kirchen ablaufen, zum Beispiel am zweiten Sonntag im August, da wird in unseren Kirchen Israelsonntag begangen, immerhin noch. Aber da sträuben sich einem die Haare, wenn man hört, was dazu gesagt wird. Klare Verkündigung des Wortes Gottes und dann wächst etwas. Man denkt so viel nach, wie kann man Leute wieder in die Kirche bekommen? Ich sage so direkt, wo das Wort Gottes klar und eindeutig verkündigt wird, da füllt sich die Kirche. Und wo kein Wort Gottes mehr in Klarheit da ist, da leert sich die Kirche. Das ist so. Das Geheimnis, der Grund, die Strömung unserer wachsenden Gemeinden in Indien, und das geschieht explosionsartig. Das ist die schlichte, einfache, direkte Verkündigung des Wortes Gottes. Unsere indischen Pastoren und Evangelisten sind keine großen Theologen. Aber sie sagen in aller Schlichtheit, Direktheit und Klarheit das biblische Wort weiter. Und das trifft. Des Herrn Wort geschah. Und nun ruft er den Propheten zu einer Zeichenhandlung, dass sich etwas einprägt und deutlich wird. Dazu braucht es auch die Hände und die Augen, dass man etwas sieht und etwas macht, dass es im Gedächtnis bleibt. Da wird das Ziel abgebildet, die Krönung des Jeshua, des Christus Gottes. Sicher noch durch Schweres hindurch. Ein Bruder hat mir jetzt eine Ergänzung zukommen lassen. Diese Drittelaussage aus Sacharja 13, dass Israel noch bis auf ein Drittel im Endkampf vernichtet wird. Ein prominenter bibelgläubiger Jude, christusgläubiger Jude in Israel, ordnet das anders ein. Ich will dem nachgehen, ob das so mit hineingenommen werden kann. Er sagt, dieses Geschehen ist schon nach der Kreuzigung Jesu geschehen, als die Römer in dem damaligen Kampf ein Drittel der Bevölkerung Israels ausgelöscht haben. Ich möchte es also ausdrücklich sagen, ich nehme nicht in Anspruch, dass ich absolute Aussagen mache. Ich will nur am Text entlang gehen. Und offen und Zacharia 13, da ist im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Jesu von diesem Gericht die Rede. Aber ich will es nachprüfen. Aber auf jeden Fall ist deutlich, Israel hat noch einen schweren Weg vor sich und ist auch jetzt schon im schweren Weg. Wir können uns das nicht vorstellen, wie Menschen in diesem Land heute leben. Wir würden zusammenbrechen drunter. In einer normalen Familie in Israel, die Familie sitzt beim Frühstück, dann packen die Kinder ihre Schulsachen und sie gehen zum Bus. Nach einer Viertelstunde nimmt die Mutter das Handy, beide Kinder haben ein Handy, und ruft an: Seid ihr sicher im Bus angekommen? Nach einer weiteren Zeit rufen die Kinder aus der Schule zurück: Wir sind jetzt in der Schule, ist alles in Ordnung. In der großen Pause melden sich die Schüler reihenweise bei ihren Eltern: Es ist alles friedlich. Und dann, wenn sie wieder im Bus sitzen, dann rufen sie an: Wir sind auf dem Weg nach Hause. Eine ständige Anspannung. Man merkt das geradezu. In Israel werden ja zu jeder Stunde Nachrichten gesendet. Jeder schaltet sofort ein. Wo ist was? Ein Volk, das unter ständigem Druck lebt. Es gibt kein Land auf dieser Erde, wo so viel Psychopharmaka verbraucht werden wie in Israel. Israel geht einen schweren Weg. Aber das Ziel ist Israel und sein Christus. Dort gipfelt alles. Es geht durch Schweres hindurch. Noch einmal, Fritz Grünzweig, vielleicht kennt der eine oder andere ihn noch, der hat immer wieder gesagt, es ist unsere Aufgabe, als Verkündiger, und er hat uns in Württemberg gemeint, das hat uns immer wieder eingeschärft, die Gemeinde Jesu leidensfit zu machen. Leidensfit. Dieser Dennoch-Glaube. Es gibt so viele Christen, die haben einen guten Glauben, aber sie glauben, weil der Herr mir geholfen hat, weil er das getan hat, weil ich seine Hilfe erfahren habe, weil ich seine Macht gesehen habe. Das ist gut. Aber der Weltglaube, der muss zum Dennoch-Glauben werden. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, das ist der Dennoch-Glaube. Die Namen, die jetzt vorkommen, die vier beziehungsweise fünf Heldai, eigentlich wörtlich langes Leben, Ewigkeit. Er stammt aus der Kalebs-Familie, ist ein Kalebs-Nachkomme. Merkt ihr die Segensgeschichte? Nur zwei haben diese 40 Jahre in der Wüste außer Mose und Aaron überlebt. Das war Josua und Kaleb, die dem Herrn vertraut haben. Und hier taucht wieder der Kalebs-Nachkomme auf. Ewigkeit. Seine Sippe war im 12. Monat zum Königsdienst ausgesondert. Ein ganz wichtiges Amt in Israel. Tobia. Gott ist gut, eigentlich wörtlich, Gott lässt wieder wachsen. Das sind alles tiefe Bekenntnisnamen. Die Sippe des Tobias wird erwähnt. Sie hat in Israel einen schweren Stand, denn sie können nicht nachweisen, dass sie reinstämmig sind. Sie sind Außenseiter. Gehören zu Israel und doch zweifelhaft nicht zu Israel, sind das schon Vorabbildungen der Jesusleute später, was hier geschieht bei dieser Zeichenhandlung. Jedaja, Yahweh kümmert sich, die Barmherzigkeit Gottes. Er stammt aus dem Priestergeschlecht im Süden des Landes. Und schließlich Josias, Yahweh heilt die führende Priesterfamilie aus Juda. Vier Zeugen bei dieser Zeichenhandlung. Ewigkeit, Fülle, Barmherzigkeit, Rettung. Das sind diese Namen. Das heißt ausdrücklich an diesem Tag. Das ist Vorweis auf den Tag des Herrn. Es ist jetzt dieser Tag, der Hinweis, das ist ja eine stehende Bezeichnung für Gottes Vollendungstag, an diesem Tag, am Tag des Herrn. Sie bringen Silber und Gold, das für den Tempel und seine Ausstattung bestimmt ist. Doch was ist der Tempel ohne Gott? Das Äußere wird hier deutlich, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist Jesus. Es wird unvergesslich und prägt mich bis heute, wenn in unserer größeren Familie jemand verstorben ist, dann hat unser Vater uns Kinder, wenn er von der Arbeit heimkam, am Abend saßen wir alle um den Tisch und dann hat er das Lied gelesen, wie nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, dann wird das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Das ist diese Konzentration. Es geht alles hin auf den Christus. Glaube ist und bleibt in seinem Grund, in seiner Bewegung, in seinem Inhalt eine lebendige Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Glaube ist nicht ein Ja-Sagen zu bestimmten wahren Sätzen. Glaube ist keine stimmige Dogmatik, sondern Glaube ist tägliche Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Daraus leben wir. Deshalb mach aus diesem Silber und Gold Kronen, das steht im Mehrzahl. Der umfassende Herrscher, Kronen, jetzt ist die vollendete Macht. Es ist das, was Jesus schon als der Auferstandene zu seinen Jüngern sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Noch ist es die Gewalt und die Macht der einladenden Liebe. Aber dann wird es die Macht der Herrschaft sein. Der Name Jeshua, Gott hilf, auf Deutsch übersetzt, der ist ganz außer Mode gekommen. In unserer Großvätergeneration, ich weiß, in Rüder gab es x Gotthilf. Viele, die den Namen Gotthilf trugen, auf Hebräisch Jesus. Sohn des Josadat, der Herr ist treu. Wir haben viele Verbindungen, viele Gemeinschaft mit Israel und dem Judentum heute. Wir können ungeheuer viel lernen, auch als Christen von den orthodoxen Juden. Zum Beispiel, was den Lobpreis angeht. Das sind nicht so oberflächliche Songs, wie wir es heute oft in den Kreisen haben, wo man nicht weiß, besingt er jetzt seinen irdischen Geliebten oder meint er irgendwie doch Jesus. Da kommt man manchmal gar nicht mehr mit. Jedes Gebet Israels beginnt mit dem Lobpreis des Allmächtigen, des Königs, des Himmels und der Erde. Israel hat eine umfassende Gotteserkenntnis. Israel weiß um die Heiligkeit, um die Herrlichkeit, um die Allmacht Gottes. Aber es ist eine Gotteserkenntnis noch ohne den Geist. Das orthodoxe Judentum, ich sage es mal ganz zugespitzt, ist eine geistlose Religion. Noch ist der Geist nicht in ihnen. Deshalb ist Sacharja 12 so wichtig. Er wird ausgießen den Geist. Und wenn ich sage geistlose Religion, dann meine ich das an diesem Punkt. An was erkennt man den Geist Gottes? An zwei Dingen. Der Geist Gottes macht Jesus groß. Der macht Jesus groß. Und das Zweite, die Frucht des Geistes ist Liebe. Beides fehlt im orthodoxen Judentum. Jesus wird abgelehnt und der orthodoxe Jude tritt fanatisch fürs Gesetz ein. Da fehlt die Liebe. Ich habe selber mal ein Vierteljahr in Israel gelebt, gearbeitet im Kibbutz und wir sind dann an einem Schabbat, haben einen Ausflug gemacht. Und dann kamen wir auch durch ein Dorf, in dem orthodoxe Juden wohnen, die haben uns mit Steinen beworfen. Hier wird diese Vereinigung eigentlich Israel und sein Christus. Auf dieses läuft diese Zeichenhandlung hinaus. Die Krönung als Zeichen, deshalb zweitens der Gekrönte. Der Jesusname durchzieht das ganze Alte Testament, die Geschichte Israels. Diesen durchgehenden Name. Jehoshua. Diese Zeichenhandlung der Krönung des aktuellen hohen Priesters, da gibt Gottes Wort eine Ewigkeitsdimension. Eine Zeichenhandlung mit Ewigkeitsdimension. Da ist etwas in Gang gesetzt. Wir kennen auch bei uns in der Jesusgemeinde solch eine Zeichenhandlung mit Ewigkeitsdimension. Das ist das Abendmahl. Der Herr Jesus sagt ausdrücklich, jetzt trinke ich mit euch, das ist mein Blut, das ist mein Leib, bis ich's neu trinken werde mit euch im Reich Gottes. Das Abendmahl ist viel zu kurz gesehen, wenn es nur als Vergebungsmahl oder als Gemeinschaftsmahl gesehen wird. Das Abendmahl hat Ewigkeitsdimension. Bis ich's neu trinken werde mit euch im Reich Gottes. Da ist etwas in Gang gesetzt. In Israel gibt es bis heute von Anfang an auch solch eine Zeichenhandlung, die Ewigkeitsdimension hat. Das ist der Schabbat. Der Hebräerbrief drückt es dann so aus, es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Der Tag der Ruhe. Israel versteht seinen Sabbatfeier als Vorfeier auf die ewige Erfüllung. Den Shalom, die Ruhe, den Frieden, die Fülle in der Ewigkeit. Deshalb ist es solch ein großer Festtag. Wer das einmal miterlebt hat in Israel, das Kibbutz, in dem ich damals war, das waren, ich glaube, 65 junge Kommunisten, die dieses Kibbutz gegründet haben zwischen Tel Aviv und Jerusalem, Mishmar David, Turm Davids. Und sie haben sich als Kommunisten und Atheisten verstanden. Und dann kam der Schabbat. Ich war platt, als die jetzt der Speisesaal herrlich gerichtet, die Kerzen aufgestellt, die jungen Kommunisten mit dem Käppchen auf dem Kopf und der Joram, der Leiter des Kibbutzes, hat die Schabbatliturgie gelesen. Ganz selbstverständlich, ich habe ihn nachher gefragt und habe gesagt, Joram, du hast doch gesagt, ihr seid Atheisten, ihr seid Kommunisten. Dann hat er mit voller Überzeugung gesagt, ja, das sind wir. Wir halten nicht wörtlich die Gesetze. Das war seine Definition. Atheist sein heißt nicht Gott leugnen, sondern sie wollen nicht orthodox sein. Sie anerkennen nicht die Gesetze. Ich bin an ganz anderer Stelle im Gespräch mit ihm aufgegangen, sich dann gefragt habe, Joram, wem gehört denn das Land, das ihr hier da unter solchen Mühen, da waren Steine und alles, wir haben geschuftet dort, dass ihr so herrichtet. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, ja, in Israel gibt es eigentlich wenig Privatland, das gehört dem Staat, das hat er uns, weiß ich nicht, auf wie viele Jahre zur Verfügung gestellt. Und dann fast ohne Pause hat er gesagt, aber dem Staat gehört das auch nicht, das ist Jahwes Land. Jahwesland, sagt ein überzeugter Kommunist. Übrigens, da wird deutlich, dass er ein Atheist ist. Er hat den Namen Yahweh ausgesprochen. Ganz ungeniert, was er nie ein frommer Jude tun würde. Das ist Jahwesland. Israel und sein Schabbat, das hat dieses Volk durch diese 1900, fast 2000 Jahre der Zerstreuung, hat ihm seine eigene Prägung erhalten, wenn man es menschlich betrachtet. Die Schabbatfeier und die Speisegesetze. Das hat das Volk durchgetragen, die jüdische Identität bewahrt. Der Gekrönte, der Gott hilf. Er wird Spross genannt. Die Grundbedeutung der Aufglänzende. In ihm und durch ihn wird alle Fülle Herrlichkeit und Schönheit. Der biblische Begriff für Schönheit, wir könnten ihn eigentlich wiedergeben mit Harmonie. Harmonie. Wörtlich steht für Schönheit aufeinander geschichtet. Es passt zusammen. Harmonie. Und es heißt in 1. Mose 1, 31, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut, es war vollkommen geschichtet. Der Spross. Der Spross, zweitens, aus einem Erstorbenen treibt es wieder. Man hat ja diese Bilder vor Augen, wenn man zum Beispiel im heutigen Garten Gethsemane steht. Uralte Ölbäume. Also bei uns auf unseren schwäbischen Streuobstwiesen, die hätten keine Chance. Die wären schon längst weg. Nein, nein, das sind uralte Bäume und es treibt immer wieder. Es treibt immer wieder. Das ist der Spross. Aus Totem wächst wieder Leben. Das ist die Auferstehung mit im Blick. Die ganze Schöpfung lebt jetzt wieder, wenn der Christus regiert. In unserer heutigen, in der Schöpfung, da steckt der Keim des Vergehens, des Untergangs. Der wird immer deutlicher sichtbar. In allem, was wir haben. Im täglichen Leben, das zunächst kaufst du dir ein neues Auto. Du bist stolz wie Oskar. Oh, die sind gefährt. Nach einem halben Jahr hat es schon 30% an Wert verloren, wenn du es wieder verkaufen willst. Nach 2 Jahren 50%. Das geht immer weiter runter. Und am Schluss endet mein schönes, herrliches, neues Auto als Schrottpäckle. Beim Schrottbusch. Den gibt es in Dettingen. Da fahre ich immer wieder vorbei und schaue mit Demut auf diese aufgestapelten Päckchen. Das waren früher mal herrliche Autos. In allem, was wir bauen, haben, machen, was wir sind, steckt der Keim des Vergehens. Jetzt der Spross, jetzt beginnt Wachstum, Fülle. Noch ist der Wurm nicht tot. Es heißt auch im tausendjährigen Reich, wer mit 100 Jahren sterben wird, wird als Narbe sterben. Also unter den heutigen Bedingungen ist es schwer, 100 zu werden, gell? Da nimmt es doch gewaltig ab. Ich habe mal erzählt, und der Urgeschichte, wie alt die geworden sind. Wie alt war der Methusalem? 900 und, glaube 67 Jahre. Älter noch? Da soll mal geschwind einer nachschauen. Also ich meins, 907, das ist ja egal, um ein paar Jahre rum oder um. Das macht bei 900 nicht mehr viel aus. Habe ich den Kindern erzählt, wie alt die geworden sind. Und dann hat ein Junge so ganz spontan gesagt, so alt wie die auch werden. Und dann hat sich seine Vordersitzerin rumgedreht und hat zu ihm gesagt, na wär's aber arg runzelig. Unter den Bedingungen dieser Welt und Zeit 967 zu werden, Leute, ist eine Zumutung. Aber dann, wenn diese Entfaltung da ist, da wird das wieder geschehen. Da wird das wieder geschehen. Im tausendjährigen Reich. Der Spross, da ist auch diese Mehrungsverheißung drin. Es sprust wieder, Nachkommen haben. Dass wir das deutlich immer wieder sagen, auch gerade in der heutigen Debatte, der erste Segen, den Gott ausspricht über den Menschen, ist der Segen der Mehrung. Und Gott segnete sie. Seid fruchtbar und mehret euch. Mit Fülle. Ist Fülle. Jesus selber sagt, und das ist jetzt nicht vergeistigt gemeint, ich bin gekommen, dass sie leben und, so übersetzt der Luther, der war ein bescheidener Mensch, überfließend haben sollen. So wie es im Psalm 23 heißt, du schenkest mir voll ein. Im Schwäbischen sagt man, mach nur Häufle drauf, wenn der Kaffee eingeschenkt wird. Eine alte Schweizer Übersetzung, die sagt ja, du schenkest mir schwibbeli, schwabbeli voll. Gott ist ein Verschwender. Und hinter dem steht seine Liebe. Die Liebe verschwendet, die Liebe rechnet nicht vor, die Liebe begrenzt nicht. Die Liebe will grenzenlos geben. Der Spross. Wie alt war jetzt der Methusalem, hat jemand nachgeschaut? 969, gut. Also die Zweier hätte es auch nicht mehr gemacht, aber merken wir es uns, 969. Der Spross, die Christusgestalt als Herrschergestalt. Und das wird so praktisch, leibhaftig, real auf dieser Erde sein. Wir kennen ja die vielen Verheißungen, auch in den anderen Propheten, die fürs tausendjährige Reich da sind, das sind oft ganz irdische, habhafte, greifbare Verheißungen. Der Knabe wird am Loch der Otter spielen. Der Löwe und das Lamm werden miteinander weiden. Da wird Friede sein. Harmonie, haben wir gesagt. Harmonie. So, wenn ich da in Indien unterwegs bin, ist nicht viel Harmonie. Wenn da im Dschungel unterwegs ist, musst du jeden Augenblick gewärtig sein, dass irgendwo eine Giftschlange kommt. Deshalb gehen wir nie allein, sondern immer in der Gruppe, so 4, 5. Und 2 sind bestimmt, die haben feste Schuhe an und die treten fest auf. Eine Schlange reagiert auf Erschütterung und dann haut die ab. Das ist ein Schutz. Aber man hat immer ein wenig ein mulmiges Gefühl. Ich bin schon 2-mal in der Nacht dort im Dschungel einem Tiger gegenüber gestanden. Ausgewachsenen indischen Tiger. Nicht gestanden, ich saß im Auto, zum Glück. Aber das Tier war so hoch wie das Auto fast. Und ich habe mir überlegt, Mensch, wenn der jetzt ansetzt, ah, das Kerle wäre schnell her. Allerdings hatte ich damals keine Angst. Ich war so fasziniert, aus solcher Nähe ein Tiger zu sehen. Erst als ich den Bischof Singh und den Pfarrer, die wurden völlig grau im Gesicht. Da ist mir gedämmert, das ist nicht nur jetzt die Wilhelma, sondern das ist echt. Das ist echt. Im tausendjährigen Reich, da kann ich dann den Tiger streicheln. Er wird Jahwes Tempel bauen. Zunächst Israel und dann diese Gemeinde. Jerusalem noch einmal, der Heilsort, der Heilsort. Im Tempel des Herrn. Er wird herrlich geschmückt sein. Herrlich geschmückt. Eigentlich ganz wörtlich aufgeblüht. Aufgeblüht. Wir denken an das Bild, das Jesus für Israel nimmt. Das ist wie der Baum, der Blätter gewinnt. Noch ist keine Blüte dran, geschweige denn Frucht. Das wird sich entfalten unter der Herrschaft des Christus. Blüte, die zur Frucht wird. Er sitzt, das heißt, jetzt ist Ruhe und Frieden. Er herrscht, es ist kein Gegner mehr da. Der Priester zu seiner Rechten, Israel in seinem Amt jetzt, im tausendjährigen Reich, das wird die Zeit sein, wo Israel zum ersten Mal umfassend seinen Auftrag der Erwählung erfüllt. Erwählung ist ja nicht Bevorzugung, sondern Erwählung ist immer Indienstnahme. Das hebräische Grundwort für erwählen heißt eigentlich ganz wörtlich das Ohr aufschlitzen. Das ist das altorientalische Sklavenzeichen. Der gehört mir und den setze ich zum Dienst ein. Sollten sich die Männer und Frauen heute mal überlegen mit ihren Ohrsteckern, dass sie ein Sklavenzeichen tragen. So nur nebenbei, gell? Das Ohr aufschlitzen, das Eigentumszeichen. Und Gott hat seinem Volk damit einen Dienstauftrag gegeben. Sie sollen vor aller Welt bezeugen, dass ein Gott sei. Und sie sollen aller Welt bezeugen, was der Wille Gottes sei. Israel hat diesen Dienst nie umfassend wahrgenommen. Es hat Erwählung immer einseitig exklusiv verstanden. Exklusiv. Ich sage ja, das ist bis heute so. Wenn du die evangelische Kirche eintreten willst, dann genügt ein Gang zum Pfarrer und füllst einen Zettel aus und okay. Heute ist das ganz einfach, da kann man sogar per Telefon machen, was die Kirche da alles versucht, um Menschen zurückzugewinnen. Es gibt nichts Schwereres, als Jude zu werden. Ich gehe zum Rabbi und sage, Rabbi, ich möchte gern Jude werden. Dann sieht mich der Rabbi an und sagt, ist das wirklich dein Entschluss? Ja, sage ich. Sagt er, komm in 2 Jahren wieder. Sag gar nicht weiter. Nach 2 Jahren komme ich wieder. Ich habe mich nicht abweisen lassen. Rabbi, ich will Jude werden. Kannst du den Tenach, das Alte Testament auf Hebräisch lesen? Sag ich, woher? Dann lern Hebräisch. Ich unterziehe mich dieser Mühe. Und komme und lese dem Rabbi fehlerfrei Teile aus dem Alten Testament in Hebräisch. Dann sagt er, komm wieder in 1 Jahr. Jetzt sind mindestens schon 4 Jahre, wenn nicht gar 5 vergangen. Und wenn ich dann wieder komme, lass dich beschneiden. Die Mindestzeit, die ich brauche, um als normaler Mensch Jude zu werden, sind 7 Jahre. Das ist eine Mission, gell? Das Judentum braucht keine Missionare, bis heute nicht. Jetzt ist Israel in seinem Amt. Deshalb drittens die endgültige Herrschaft. Noch ist nicht Vollendungszeit. Noch nicht. Deshalb heißt es hier, er soll diese Kronen zum Andenken aufbewahren im Tempel. Eigentlich wörtlich Andenken, das Eingeritzte. Das kommt Berg Sinai, wo der Herr mit seinem Finger in den Stein die Gebote schreibt, das Eingeritzte, in Stein gemeißelt. Unverlierbar soll das im Gedächtnis bleiben. Israel in seiner damaligen kümmerlichsten Situation, der Rest der Zurückgekehrten, ein kleines Tempelchen, als das eingeweiht wurde, waren Riesengeheule von den Älteren. Die haben alle geweint, das soll unser Tempel sein. Die hatte noch eine Ahnung, wie der salomonische Tempel ausgesehen hat. Israel in erbärmlichster Situation und jetzt diese Zeichenhandlung, da liegen die Kronen bereit. Das Eingeritzte. Übrigens die gleiche Formulierung gebraucht Jesus im Abendmahl. Das tut zu meinem Gedächtnis. Zu meinem Gedächtnis. Das heißt nicht, wir versammeln uns jetzt und denken an einen großen Toten, was da mal war, sondern wir sehen in diesem, wie wir uns als Gemeinde Jesu seinem Leib und Blut speisen lassen, wir sehen die Entfaltung zur Ewigkeit hin. Und dieses Eingeritzte heißt in seiner zweiten Bedeutung das Durchbohrte zum Andenken, das Durchbohrte. Da wird es Israel noch einmal vor Augen geführt, das Kreuzesgeschehen. Das Kreuz ist geschehen. Deshalb in Zacharia 12, das ist das Eingeritzte, in den sie gestochen, den sie durchbohrt haben, den werden sie erkennen. Das Kreuz ist keine Episode im Leben des Jesus. Das Kreuz ist kein Geschehen am Rande, sondern das ist das zentrale Liebes- und Heils- und Rettungsereignis von Gott her. Jesus wird zwar zum Beispiel in der Offenbarung der Löwe aus Juda genannt, aber die allerhäufigste Bezeichnung des himmlischen Christus heißt das Lamm, das geschlachtet ist. Das ist das Zentrum. Und das wird ewigkeitslang die Mitte sein. Die Krone spielt ja auch bei der Kreuzigung eine Rolle. Die Schandkrone, die sie ihm aufsetzen, auch das eine Zeichenhandlung, wo sie durchaus die Königswürde, die Königsherrlichkeit, selbst die römischen Soldaten anerkennen müssen in ihrem Spott. Und der Pilatus lässt extra noch das Schild anfertigen, der Judenkönig. Und an diesem Tage, wenn die Herrlichkeit, die Harmonie, die Schönheit, die Macht des Christus sein wird, sie werden kommen von ferne. Die Völker werden wallfahren hin zum Zion. Wie singen wir an Weihnachten? heut schließt er wieder auf die Tür. Zeit der offenen Türen. Ich denke für mich immer wieder, wenn ich noch da wäre im tausendjährigen Reich, wisst ihr, was ich denn für einen Beruf ergreifen würde? Ich würde ein Reisebüro für Israelreisen aufmachen. Weil völlige Wallfahrt. Leute, da braucht man Transportmittel, braucht man Organisation. Das ist der Beruf der Zukunft. Reisebüro für Israel. Da wird die Zeit der Gehmission, geht hin in alle Welt, die wird zu Ende sein, sondern jetzt ist die Zeit der Kommission. Die Völker werden kommen. Das wäre der zweite Wunschberuf im tausendjährigen Reich, Missionar zu sein. Denn da muss ich nicht mehr hingehen und Leute begeistern, sondern 10 werden mich am Kittel greifen und sagen, Mann, fang doch an, bezeuge mir deinen Jesus. So heißt es in Sacharja 8, 23. 10 werden einen Juden am Mantel greifen und sagen, führe uns zum Herrn. Das ist eine Mission. Das ist eine Mission. Da hängen sie an einem wie Trauben. Ich brauche sie nur zu Jesus zu bringen. Weisung. Wenn Israel und sein Jesus zusammen sind, das ist Heil und Rettung für die ganze Völkerwelt. Ich denke immer wieder, wenn sie damals, als Jesus durchs Israelland gegangen ist, da haben ja, es heißt immer wieder, und viele glaubten an ihn. Das ist ja nicht so, dass ihn alle abgelehnt haben. An einem Tag zum Beispiel dann 3000 Jesusgläubig bei der Pfingstpredigt. Viele glaubten an ihn. Wenn ganz Israel seinen Messias anerkannt hätte, dann wäre damals schon das tausendjährige Reich gekommen. Denn das ist Heil für die Welt. Israel und sein Messias, das ist die Füllezeit global. Ich bin mit einmal Ende der 70er Jahre mit einem guten indischen Freund durch Kalkutta gefahren. Wir hatten eine kleine Reisegruppe, einen Bus. Kalkutta war zu der Zeit überfüllt. Da war der Krieg zwischen Pakistan und Bangladesch und viele tausende Flüchtlinge. Unvorstellbar, wie diese Stadt damals aussah. Ich habe das selber gesehen, wie morgens die Holzkarren durch die engen Gassen fuhren und die Verstorbenen der Nacht aufgeschichtet wurden. Schrecklich, diese Stadt. Und er saß neben mir im Bus und plötzlich hat er zu weinen angefangen. Ich habe gesagt, Sunand, was ist? Tut dir was weh? Nein, hat er gesagt, solch ein Elend. Es gibt keine Hoffnung für Kalkutta. Hoffnungslos. Und dann nach einiger Zeit, da sind seine Tränen versiegt und er hat mich angeschaut und hat gesagt, doch, es gibt eine Hoffnung für Kalkutta. Und dann habe ich ihn gefragt, welche? Dann hat er gesagt, im tausendjährigen Reich. Im tausendjährigen Reich, da wird Kalkutta im Segen erblühen. Das war ganz habhafte biblische Hoffnung. Es werden kommen von ferne. Und jetzt der Schlusssatz, das soll geschehen. Wieder dieses, des Herrn Wort geschah zu mir. Das soll geschehen. Es wird sein. Der Jahwe-Name ist darin enthalten im Hebräischen. Er verbürgt sich dafür. Aber wann? Wenn ihr gehorchen werdet. Der Stimme des Herrn. Jetzt nicht gehorchen in unserem Sinn, sich unterwerfen, sondern wenn ihr hören werdet. Wenn ihr hören werdet. Wenn eure Ohren aufgehen. Wenn die Verstockung zu Ende sein wird. Oder um es mit Paulus zu sagen, wenn die Decke vom Angesicht genommen wird. Das geschieht, wenn der Herr wiederkommt. Dann werden sie ihn erkennen, wenn ein Hören sein wird, wenn Israel wieder ein Ohr hat für seinen Messias. Dann ist 1. Mose 12 umfassend erfüllt. Ihr sollt ein Segen sein bis an die Enden der Erde. Darauf hoffen wir zu. Wisst ihr, der Herr Jesus hat es einmal ganz schlicht gesagt und diesen Satz, der für viele heute ungeheuer anstößig ist, bis hinein in die Kirchen. Das Heil kommt von den Juden. Das wird dann Wirklichkeit sein. Und das endgültige, letzte, ewige Heil liegt in dem Juden Jesus, dem König, dem Messias Gottes. Amen. Jesus, wir danken dir. Es ist herrlich. Wir freuen uns nicht auf bessere Zeiten und gute Zustände. Wir freuen uns auf dich. So wie wir uns freuen bei der Hochzeit auf den anderen, so freuen wir uns auf dich. Du bist unsere Liebe. Und du gibst uns diese Zusage, wir werden dich sehen, wie du bist. Und wir werden in ewiger Gemeinschaft mit dir sein. Als Eingepfropfte in Israel. Wir staunen drüber. Deine Liebe ist unwandelbar und du hast dieses Volk durch die Zeiten nie losgelassen. Und du wirst es mit Liebe überschütten. Und da sind wir dabei. Jesus, wir beten dich an. Du bist der Heiland. Du bist der König Israels. Du bist der Herrliche dieser Welt. Du bist der Allmächtige, der in seiner Liebe nie aufgibt. Du bist unser Lieber. Amen.